Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich die Aufregungen rund um den Vorstoß Frankreichs, Bodentruppen der NATO in die Ukraine zu schicken und die russische Antwort mit der Nuklearkeule beleuchten. Die Hintergründe verkürzt und zusammengefasst. In der Ukraine ist die Lage extrem schwierig, die Russen sind langsam aber in stetigem Vormarsch, die USA sind mit Israel, den Präsidentschaftswahlen und sich selbst beschäftigt und lassen die Ukraine hängen. Deutschland ist zwar nach den USA der größte Rüstungslieferer an die Ukraine, was Frankreich nicht annähernd schafft, und trotzdem macht Deutschland vorsichtig ausgedrückt gerade keine gute Figur, was wiederum den Franzosen Raum bietet, die zwar Atommacht sind, aber relativ wenig für die Ukraine aufwenden und nun politisch mit der Bodentruppenansage auf die Pauke hauen. Das wiederum freut das ebenfalls vor Wahlen stehende Russland, weil sich Europa und die NATO sofort uneinig sind. Russland wirft auch das erbeutende Abhörmaterial auf den Markt, übrigens am Tag des Begräbnisses des Systemkritikers Nawalny, und sät damit noch mehr Zwietracht in Europa und macht Deutschland weiter lächerlich, um sicherzustellen, dass keine Waffen in die Ukraine kommen, die womöglich das Blatt wenden könnten. Und um den Informationskrieg auf die Spitze zu treiben, nutzt Russland auch gleich die Gelegenheit, um das Kriegsziel, eine Landkarte zu zeigen, die die Ukraine auf ein kleines Restgebiet rund um Kiew marginalisiert, und es droht auch wieder einmal mit einem Atomkrieg, was geschickt auch als Antwort auf das derzeit laufende größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges namens Steadfast Defender, also der standhafte Verteidiger, verwendet werden kann. Dieses Ränkespiel und dieser Krieg der Worte und der Informationen lenken allerdings ab von dem, was am Schlachtfeld passiert, und überdecken das tägliche blutige Sterben in der Ukraine. Aber schauen wir uns die einzelnen Faktoren genauer an. Beginnen wir beim russischen Regimekritiker Nawalny, wo die Todesnachricht als Schockbombe zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz platzt. Viele Kommentatoren gehen davon aus, dass das Ereignis nicht zufällig am Beginn der Konferenz publik wurde. Wenn das stimmen sollte, erhebt sich die cui bono-Frage, also wem nutzt es? Nun, der Westen verwendet es zwar, um auf sein Narrativ vom bösen Diktator in Russland hinzuweisen, Russland aber kann dem Westen seine Machtlosigkeit vor Augen führen und dokumentiert ein weiteres Mal seine Stärke, denn die Welt kann nur empört sein. Und das war's dann. Auch wenn die Münchner Sicherheitskonferenz kein Entscheidungsgremium ist, so ist es doch eine bedeutende Ansammlung aus Politik und Experten, die aber, außer darüber zu reden, eben auch keine Lösungen herbeiführen können, was letztlich nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Nahen Osten galt. Etwas konkreter wird dann die von Frankreich in Rekordzeit einberufene Konferenz zur Unterstützung der Ukraine. Die von Emmanuel Macron gewünschte Konferenz brachte dann am 26. Februar immerhin 17 ausländische Staats- und Regierungschefs sowie Ministervertreter von 4 weiteren Ländern zusammen. Ziel war es, ein Signal der Mobilisierung gegen Russland zu senden. Bei dem Treffen sei die Bildung einer Koalition beschlossen worden, um die Ukraine mit Bomben sowie Raketen mittlerer und längerer Reichweite für Angriffe hinter den russischen Linien zu versorgen, sagte der französische Präsident. Kurzfristig soll ja außerdem auch aus eigenen Beständen und aus Drittländern zusätzlich Munition für die Ukraine mobilisiert werden. Und verständigt habe man sich unter anderem auf Initiativen zur Cyberabwehr, zur Koproduktion von Waffen, zu militärischen Fähigkeiten und Munition in der Ukraine sowie zur Verteidigung von Ländern, die direkt von der russischen Offensive in der Ukraine bedroht sind, zum Beispiel und insbesondere in Moldau. Und dann war da noch am Schluss der Konferenz der Aufreger mit der Aussage, dass nichts ausgeschlossen sei, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, auch der Einsatz von Bodentruppen durch sein Land nicht. Ergänzt war das zwar durch die Feststellung, dass unter den Konferenzteilnehmern heute kein Konsens darüber gäbe, offiziell Bodentruppen zu entsenden, aber Macron wollte in der Dynamik nichts ausschließen und damit war der Aufreger on air. Nun, was einerseits als genial, wenn leider auch nicht abgesprochener Schachzug gelten könnte, um Stärke zu dokumentieren, um Führungsstärke und Dynamik auszudrücken, halten andere wiederum für wahnsinnige Kriegstreiberei. Deutschland und die USA ließen gleich wissen, dass das für sie nicht in Frage käme und wurden dabei auch durch Russland unterstützt, welches bekannt gab, dass eine Entsendung von Truppen einen Konflikt zwischen Russland und der NATO nicht mehr wahrscheinlich, sondern unvermeidlich mache und sich der Westen darüber im Klaren sein müsse, dass die Folgen nicht seinen und schon gar nicht den Interessen seiner Bürger entsprechen. Verzeihen Sie, wenn mir dazu ein Bild einfällt. Ein Polizist möchte in einem Überfall dem Opfer zur Hilfe kommen, will die Pistole ziehen, um den Angreifer zum Aufgeben zu bewegen. Daraufhin rufen die ihn umgebenden Leute, ja sogar seine Polizeikameraden: Hey, lass die Waffe stecken, wir ziehen sie auf jeden Fall nicht. Welche Auswirkungen wird das wohl auf den Angreifer haben? Bitte urteilen Sie selbst. Zugegeben ein simples Beispiel, aber in den Auswirkungen sicher gleichzusetzen mit den vorliegenden Diskussionen. Uneinigkeit gefährlicher Art. Nun, angeführt und ergänzt wird der Reigen der Ablehner durch Deutschlands derzeitige Führung, die es absolut verabsäumt, sicherheitspolitisch irgendeine bedeutende Rolle in Europa zu spielen. Die Abschaffung und Nichtwiedereinführung der Wehrpflicht stellt sich als der wehrpolitische Bumerang heraus, mit dem nicht nur die Bundeswehr personell in Bedrängnis gebracht wurde, sondern auch die sicherheitspolitische Teilhabe der Bevölkerung verloren gegangen ist. In der hybriden Kriegsführung, die Russland offensichtlich gegen Europa und Deutschland betreibt, können damit Fehlinformationen und Fake News viel besser greifen, weil durch wohlstandsbedingten sicherheitspolitischen Analphabetismus keinerlei Abwehrbereitschaft mehr gegeben ist. Obwohl durch das Aufdecken der sogenannten Doppelgängerkampagne und der zumindest 50.000 Fake-Accounts der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter, und den dort erfolgten Abwertungen der Regierungen einiger Länder die Unterwanderung und die Meinungsmanipulation von außen klar sein müsste, gelingt es nach wie vor nicht, mehrheitsfähige Linien einer glaubwürdigen und gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Höre dazu auch meinen Podcast 51 zu Fake News. Ob man es hören will oder nicht, die Ukraine kämpft für Europa und Europa übt sich in Herumeierei. Womit ich nach Amerika springen möchte, wo eine Kandidatur, ja vielleicht sogar ein Sieg von Donald Trump nach diesem Super Tuesday nicht ausgeschlossen werden kann. Dass sich die USA unter der jetzigen Führung mit einem im Wahlkampf befindlichen Präsidenten sofort gegen Macrons Idee aussprechen muss, liegt auf der Hand. Der dadurch entstehende Schaden für die Ukraine auch. Kurz eine Betrachtung. Muss sich Europa wirklich vor Trump und seiner Haltung zu Europa und der NATO fürchten? Nun, ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Auch wenn sich eine USA unter Trump noch mehr Richtung Pazifik ausrichten wird, kann es ihm nicht egal sein, wer in seinem Rücken auf der atlantischen Gegenküste sitzt. Dass er diese Partner in Europa auch auffordert, doch selbst mehr für ihre Sicherheit zu tun, kann man ihm eigentlich nicht verübeln. Die USA haben mit ihren Verteidigungsbemühungen den Wohlstand Europas ermöglicht. Und dieses hat sich sicherheitspolitisch aushalten lassen. Aber zurück zu den USA im aufrechten atlantischen Bündnis. Das derzeit laufende NATO-Manöver Steadfast Defender, also der standhafte Verteidiger, hat den klaren Zweck, die Fähigkeit der NATO zu demonstrieren, amerikanische und kanadische Streitkräfte schnell aus Nordamerika und anderen Teilen des Bündnisses einzusetzen, um die Verteidigung Europas zu stärken, also wie bisher. Das Manöver soll zeigen, dass das Bündnis komplexe Multi-Domain-Operationen über mehrere Monate, über Tausende von Kilometern, vom hohen Norden bis nach Mittel- und Osteuropa und unter allen Bedingungen durchführen und aufrechterhalten kann. Es soll ein klarer Beweis der transatlantischen Einheit und Stärke sowie der Entschlossenheit sein, weiterhin auch alles Notwendige zu tun, um demokratische Werte und die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen. Soweit die NATO in ihren Ankündigungen. Nun, ähnliche Manöver fanden natürlich auch während Trumps Präsidentschaft statt. Damals wie heute protestieren irregeleitete und eingeteilte Krakeler gegen das Aufrüsten und die Militarisierung, wobei die Manöver nur das eigentlich dringend erforderliche Üben großer Verbände darstellen. Strategisch ist das Manöver Steadfast Defender 2024 eine groß angelegte NATO-Übung, die als Reaktion auf hypothetische Aggressionen gegen Mitgliedsländer konzipiert ist und zugleich auch andere Manöver zusammenfasst. Zum Beispiel nutzt die norwegische Übung Nordic Response gemeinsam mit Finnland und Schweden die Steadfast Defender als Dachmanöver, ist aber nicht direkter Teil von ihm. Da habe ich übrigens für heute Breaking News, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schweden ist seit gestern NATO-Mitglied. Nordic Response wird auch in Kooperation mit dem britischen Manöver Joint Warrior durchgeführt. Und Dragon 24 läuft in Polen, wo ebenfalls Truppen aus verschiedenen Ländern, darunter die USA, Spanien und Frankreich, teilnehmen. Insgesamt üben 90.000 Mann, 50 Schiffe, 80 Luftfahrzeuge und ca. 1.100 Panzer- und Kampffahrzeuge unter dem Dach der Steadfast Defender 2024. Nun, obwohl die Ablehnung des Macronschen Vorschlags ohnehin der Glaubwürdigkeit der Unterstützung der Ukraine wieder massiv geschadet hat und als Drohkulisse wohl ausgefallen ist, nutzt Russland die Gelegenheit, nicht nur am blutigen Schlachtfeld und durch Angriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur, sondern natürlich auch im Kampf um den Informationsraum und die Köpfe im Westen. Propagandisten im russischen Fernsehen bezeichneten jüngst auch schon konkret Hamburg oder München als Ziele für Raketenangriffe. Garmisch-Partenkirchen wurde als zu wenig wertvoll im Verhältnis zu einer Rakete bewertet. Aber auch Bukarest, Paris, Marseille oder Lyon wurden in einer Talkshow witzelnd als Ziele genannt. Politisch wird das NATO-Manöver durch Russland als Rückkehr zu den Schemata des Kalten Krieges bezeichnet und wird der NATO auch vorgeworfen, einen hybriden Krieg gegen Russland als eine Vorbereitung auf eine Konfrontation zu führen. Im Kampf um den Informationsraum hat das amerikanische Institut for the Study of War festgestellt, dass Russland eindeutig eine Informationskampagne durchführt, um die Steadfast Defender 2024 Übungen als provokativ darzustellen. Diese Kampagne ziele darauf ab, die defensiven Aktionen der NATO, die diese als Antwort auf die russische Aggression entlang der östlichen NATO-Flanke zum Schutz seiner Mitglieder und Europas gesetzt hat, als provokativ umzudeuten. Verschiedene von Bürgern in Deutschland aufgenommene und ins Internet gestellte Szenen von Manöver-Truppentransporten werden mit Schreckensrufen untermalt und es wird von Kriegsvorbereitung gefaselt. Das Institut betont weiters, dass Putins Invasion der Ukraine 2022 nicht dazu diente, Russland von einer nicht vorhandenen Bedrohung durch die NATO zu schützen, sondern vielmehr darauf abzielte, die NATO zumindest zu schwächen oder letztendlich auch zu zerstören. Betrachtet man die Uneinigkeit und die Unentschlossenheit, die hinter denen meist nur medientauglich und auf den Wähler schielenden markigen Ankündigungen der westlichen Politiker stehen, ist ein Erfolg Russlands in diesem hybriden Krieg nicht auszuschließen. Nun, in so einem Krieg um den Informationsraum kam natürlich die Ungeschicklichkeit des Kommunizierens über das Leistungsvermögen der Taurus-Rakete über ungeschützte Leitungen gerade recht. Die Aussage des deutschen Verteidigungsministers, dass die Offiziere getan haben, was Offiziere tun müssen, nämlich operationelle Optionen zu erwägen und die Parameter eines Waffensystems zu erörtern, war wohltuend. Es ist ja ohnehin blamabel und beschämend genug, dabei abgehört zu werden. Nicht, weil der Gegner so gewieft ist, sondern weil man selbst eigene Sicherheitsvorschriften missachtet hat. Auch die Opposition in Deutschland tut, was eine Opposition tun muss. Sie versucht, einen Untersuchungsausschuss zu bewirken, wird dadurch allerdings zum verlängerten und verstärkenden Arm des Angriffs im Informationsraum und präsentiert sich nicht unbedingt staatstragend. Dass in Russland die Präsidentschaftswahlen anstehen und ein derartiger Coup des Geheimdienstes den Popularitätswert des Kandidaten erhöhen kann, erklärt sich von selbst. Und wenn man dann auch kurz darüber nachdenkt, warum Russland dieses Wissen offenlegt und damit vielleicht sogar eine Quelle opfert und den Quellenschutz vernachlässigt, könnte man umgekehrt auch zum Schluss kommen, dass es doch nur ein Zufallstreffer war, der gerade jetzt ganz gut gepasst hat und gespielt wurde, weil eben keine geheime Quelle dahinter steckt. Tja, und um sich als Weltmacht zu präsentieren, wird seitens Russland wieder die Atomkeule nachgeschoben, der Europa nichts entgegensetzen kann. Hören Sie dazu auch meinen Podcast Episode 52, Europa braucht die Atombombe. Man müsse verstehen, meint der Präsident der Russischen Föderation, dass Russland auch Waffen habe, mit denen man die westlichen Staaten auf ihrem eigenen Territorium besiegen könne. Und natürlich sei das alles sehr gefährlich, denn es könnte tatsächlich den Einsatz von Atomwaffen auslösen. Und der Westen? Europa? Da gibt es keine Eskalationsdominanz. Und wenn es eine gäbe, verspielt man sie sicher in der Uneinigkeit. Völlig ungeniert kann Russland daher eine englisch beschriftete Karte präsentieren, in der Russland zu Lasten der Ukraine ausgedehnt ist und die Ukraine keinen Schwarzmeerzugang mehr hat und auf den Oblast Kiew reduziert ist. Immer wieder staune ich über Experten und Kommentatoren, die durch ihre Forderung danach, dass die Ukraine gefälligst verhandeln soll, um das Sterben zu beenden, einen derartigen, die Ukraine zerstörenden Ausgang gutheißen. Dass sich dabei der rechte und linke politische Rand in Europa treffen, ist wohl ein bemerkenswerter Erfolg der Unterwanderung. Schauen wir uns nun noch an, wer zu den besten Unterstützern der Ukraine gehört. Hier führt natürlich die Weltmacht USA, allerdings tröpfelt die ursprüngliche Unterstützung aufgrund innenpolitischer Machtkämpfe im Kongress und dem laufenden Präsidentschaftswahlkampf offensichtlich nur unzuverlässig. Vieles muss ja auch für Israel getan werden. Sogar Trump hat sich nach der gerichtlichen Entscheidung, zur Wahl antreten zu dürfen, mit einem kryptischen Satz für Israel geäußert. Israel müsse das Problem zu Ende bringen. Im pazifischen Raum muss Macht projiziert werden. Im Roten Meer und dem Golf von Aden muss die internationale Schifffahrt geschützt werden. China muss in Schach gehalten werden und in Afrika sollte man zumindest wissen, was passiert. Tja, damit ist die USA ausgelastet. Und dann kommt gleich Deutschland, das an der Spitze der europäischen Unterstützer steht. Weder Frankreich noch Italien, die immer den Anspruch erheben, große europäische Nationen zu sein, befinden sich unter den ersten 10. Wohl aber finden wir unter den ersten 10 Ukraine-Stützern Dänemark, Norwegen, Polen und das nicht mehr EU-Land Großbritannien. Interessant also, oder gerade deswegen auch verständlich, dass Frankreich diesen Aufreger mit der Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine inszeniert, dem man vor allem den Vorwurf der Unkoordiniertheit machen muss, wenngleich Macron mit der medialen Aufmerksamkeit und damit verbundenen Ablenkung von den nicht berauschenden Anstrengungen Frankreichs durchaus zufrieden sein kann. Und das alles entwickelt sich, währenddessen in der Ukraine unter unvorstellbaren Verlusten an Menschenleben, vor allem auch auf der angreifenden, also der russischen Seite, Meter für Meter gekämpft wird, währenddessen der Ukraine die Menschen und die Munition ausgehen und die Infrastruktur zerstört wird. Während sich die Kämpfe und die humanitäre Katastrophe im Nahen Osten weiter bewegen, ohne Lösungen in Sicht zu haben. Währenddessen die Houthi aus dem Jemen heraus mit iranischer Unterstützung die internationale Schifffahrt bedrohen. Und es nun auch die ersten Toten an Bord eines zivilen Schiffs gibt. Währenddessen am chinesischen Volkskongress bekannt wurde, dass die Militärausgaben heuer um 7,2% auf 214 Milliarden Euro ansteigen. Ja, das alles passiert auch, während nun Donald Trump laut obersten Gerichtshof zur Präsidentschaftswahl antreten darf. Währenddessen am kommenden Montag im NATO-Hauptquartier in Brüssel die schwedische Fahne gehisst und damit der 32. Bündnisstaat integriert wird. Oder während die Sahelzone in Afrika unter russischem Einfluss wieder durchlässig für Migrationsbewegungen wird, die wohl im kommenden Sommer einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor bilden werden. Und. Aber gab es diese Konfliktherde nicht immer schon? Und sind sie jetzt nicht nur in einen anderen Fokus gerückt? Wir werden es erleben. Und bis dahin sollten wir utopische Friedensträumereien aufgeben. Gandhi und Mandela helfen uns hier nicht weiter. Allerdings auch nicht der fromme Wunsch Bertner von Suttners Die Waffen nieder, der uns heute am Weltfrauentag in Erinnerung kommt. Die Realität und die Erfahrung lehren uns Si vis pacem para bellum. Wenn du Frieden willst, rüste dich für den Krieg. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.